Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen begrüßen, der schon vieles gemacht hat in der deutschen Politik. Gesundheit mit Seehofer, Finanzen mit Schäuble, Corona mit Merkel und bald neu im Programm Wirtschaft mit Merz. Ja, diese Unterstellung wird er heute natürlich mit Empörung zurückweisen. Aber wer hört, wie er auf Robert Habeck eindrischt, könnte glatt drauf kommen. Und er macht ein echtes Versprechen. Die Bürger, sagt er, haben jetzt die Wahl. Rezession mit Habeck oder Wachstum mit uns. Grüne, schuldenfinanzierte Planwirtschaft oder Marktwirtschaft mit der Union. Wie genau wird er all das als neuer Wirtschaftsminister machen? Das fragen wir Jens Spahn. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, das sind Sätze, bei denen diese Frau vermutlich aufhorcht. Sehr versierte Kennerin deutscher Politik, Chefredakteurin der Taz, die sagt, der Plan von Merz, der Plan der CDU, die Ampel mit der Schuldenbremse vor die Wand laufen zu lassen, ist aufgegangen. Aber Merz und Spahn können auch rechnen. Und deshalb wissen sie eines ganz genau. Für all das, was Deutschland jetzt braucht, brauchen sie auch was, nämlich Geld. Und zwar sehr viel Geld. Und die große Frage ist, woher wird das kommen? Frage an Ulrike Winkelmann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und über die Zuspitzung der Lage in der Ukraine, die amerikanischen Raketen, da sehen wir ein paar Bilder, die Attackams, die offenbar heute schon Ziele tief in Russland verfolgt haben, wollen wir reden mit diesem Mann, Professor von der Bundeswehr-Universität in München, der aber nicht nur beim Krieg in der Ukraine, da sehen wir diese beeindruckenden Bilder, beim Krieg in der Ukraine genau hinschaut, sondern auch, wenn es um deutsche Innenpolitik geht und insbesondere um sein Thema, nämlich Sicherheit und Verteidigung. Und dem etwas Bemerkenswertes aufgefallen ist in diesen Tagen. Boris Pistorius, sagt er, hat in letzter Zeit sehr, sehr viel gesagt. Nur eines hat er nicht gesagt, nämlich, dass er nicht zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Carlo Masala, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden, da ist er schon, mit Elmar Thewissen auf dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro. Schönen guten Abend, Elmar.
Hallo Markus, hallo in die Runde nach Hamburg.
Freue mich, dass das klappt mit der Leitung. Elmar, es gibt ja bei solchen Gipfeln immer sozusagen die offiziellen Themen, den offiziellen Teil und dann die Dinge, über die man unbedingt und so reden möchte, dass es nicht alle mitkriegen. Welche waren das?
Ja, ich glaube, hinter den Kulissen wurde eine Menge über Donald Trump geredet, weil er nicht offiziell Thema hier ist, aber gewissermaßen mit am Tisch sitzt. Es gibt eine Menge Sorgen und Angst natürlich, was das angeht. Und man macht sich auch Sorgen, ob denn überhaupt noch der Westen, die USA, die Europäer in der Lage sind, bei der Lösung von globalen Problemen zu helfen. Das spricht hier keiner offen aus. Mhm. Aber ich glaube, in Zwiegesprächen hier am Rande der Verhandlungen hat das eine große Rolle gespielt.
Meine, solche Gipfel sind ja eigentlich der Moment, um wirklich globale Fragen anzugehen und am Ende auch eine Lösung zu finden. Trump ist ja schon mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Jetzt ist er zu zitieren mit dem Satz, all das, was da in Paris beschlossen worden ist, besprochen worden ist, war eine Abzocke der Vereinigten Staaten. Ich habe das damals beendet, weil ich dieses Geld nicht mehr weiter verschwenden wollte. Was heißt das?
Ja, es bedeutet, dass von den USA keine Vorreiterrolle mehr zu erwarten ist, was den Klimaschutz angeht. Es geht ja darum, dass Klimaschutz auch finanziert werden muss, weil Länder rund um den Erdball das alleine nicht können. Und deswegen sieht man ja hier beim Gipfel, dass in der Abschlusserklärung zwar wieder schöne Worte zum Thema Klimaschutz stehen, aber man sich nicht einigen konnte auf eine Finanzierung für die nächsten Jahre. Und man weiß, wenn Donald Trump dann im Weißen Haus sitzt, dann wird er Drill, Baby, Drill, freie Bahn für fossile Brennstoffe geben. Jedenfalls hat er es so angekündigt. Und da fehlt eine Vorreiterrolle der USA. Ohne die fragen natürlich dann Länder wie Indien, auch China, auch Brasilien, warum sollen wir uns um Klimaschutz kümmern, wenn die USA da nicht voranschreiten?
Dazu passt, dass der nächste Klimagipfel in Baku stattfinden wird. Auch ein Land, das nicht berühmt dafür ist, dass Klima als solches zu fördern, sondern eher Öl und Gas in großen Mengen. Und dazu passt, dass Chris Wright, US-Energieminister werden soll, Milliardär, der den Klimawandel leugnet, der 2019, glaube ich, mal für Aufsehen gesorgt hat, als er vor laufender Kamera diese Flüssigkeit, glaube ich, getrunken hat, die beim Fracking eingepresst wird in die Erde, um zu belegen, wie unglaublich harmlos das alles ist. Das heißt, was ist von diesem Energieminister zu erwarten? Also, wenn man sowas trinkt, dann ist das ja irgendwie auch eine Verpflichtung an einen selbst.
Also er ist ja Chef des Unternehmens Liberty Energy und hat in dieser Rolle eben fossile Brennstoffe überall propagiert. Er leugnet sogar, dass es eine Klimakrise gibt. Also er ist der festen Überzeugung, dass man die Probleme der Welt eigentlich nur mit den fossilen Brennstoffen löst. Natürlich kann es auch ein paar erneuerbare Energien geben. Und er hat eine neue Methode des Frackings vor einigen Jahren entwickelt. So, er kommt mit diesen Interessen ins Amt und wird im Auftrag von Donald Trump, so ist es zu erwarten, genau das tun, was er im Wahlkampf gesagt hat, nämlich auf Öl und Gas setzen, massiv die Flüssiggaslieferungen ausbauen in alle Teile der Erde und vor allen Dingen auch in Naturschutzgebieten dann bohren lassen. Donald Trump hat angekündigt, dass er Gebiete wie beispielsweise Bears Ears, das ist ein Reservat in Utah, das den Ureinwohnern heilig ist, dass er da auch Bohrlizenzen vergeben will. Also wir werden sehen, dass das absoluten Vorrang hat, weil Donald Trump davon ausgeht, die Stärke der USA hängt davon ab, dass sie energieunabhängig sind, also alles, was sie dazu brauchen, auch selber fördern und produzieren.
Und überhaupt dieses Kabinett, Elmar, vielleicht können wir noch über ein paar Namen ganz kurz sprechen. Ich weiß, deine Zeit ist eng, aber Robert F. Kennedy soll Gesundheitsminister werden, ist ein vehementer Impfgegner, behauptet, dass die Impfstoffe gegen Covid gefährlicher seien als angegeben, dass sie bei Kindern zu Autismus führen, sagt, dass Antidepressiva schuld sind an Schulmassakern, WLAN macht Krebs, ist jemand, der ziemlich viele harte Verschwörungstheorien verbreitet und der als Gesundheitsminister jetzt mit einem sehr schönen Foto von sich reden machte. Da sehen wir einen sehr elitären Club an Bord eines Privatflugzeugs und wir sehen sie beim Verzehr von Big Macs, glaube ich, in dem Zusammenhang. Wie kommt denn so ein Foto in Amerika an über den aktuellen Gesundheitsminister?
Ja, großer Fan von Fast Food, wird deshalb natürlich auch gescholten von anderen, die sagen, das kann ja kein Vorbild sein und der soll jetzt die Gesundheitsbehörde leiten. In der Tat hat er schon angekündigt, dass er die amerikanische Lebensmittelaufsicht, die FDA, die eben auch prüft, ob Dinge auf den Markt kommen können, dass er die massiv reduzieren will. Er will ganze Hauptabteilungen abschaffen, die Mitarbeiter entlassen und er propagiert eben Medikamente, die nicht geprüft worden sind. Zum Beispiel hat er auch Entwurmungsmittel für Pferde im Kampf gegen Covid, gegen die Pandemie damals empfohlen. Also es dürfte sehr spannend sein. Ich glaube, er hat trotzdem ganz gute Chancen, im Kongress bestätigt zu werden, als anders als einige andere, die Donald Trump jetzt für Kabinettsposten vorgeschlagen hat.
Es gibt Leute wie Pete Hegseth, das ist für uns hier interessant und natürlich auch für Amerika interessant, der Verteidigungsminister werden soll, Armee-Veteran, Fox News-Moderator, Mann mit keinerlei Regierungserfahrung. Bei Kennedy ist es im Grunde ähnlich. Matt Gaetz soll Justizminister werden, ein Mann, gegen den es Vorwürfe gibt. Da sehen wir ihn, glaube ich, weil er Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll. Ist einer der Verteidiger Trumps und so weiter. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt, auch das dazu gesagt, weil es die Immunität gibt. Aus deutscher Sicht klingt vieles davon schräg und seltsam, um es mal freundlich zu formulieren. Ich würde dennoch immer sagen, es lohnt ein zweiter, ein genauerer Blick. Was verspricht er sich davon? Was ist der wahre Grund, warum er diese Leute jetzt ins Kabinett holt? Fehlende Regierungserfahrung ist ja keine Qualifikation, aber was ist es dann?
Ja, ich glaube, am Ende ist es tatsächlich eher Loyalität und Gehorsam, die er einfordert. Er hat ja im Wahlkampf in diesen Politikfeldern einiges angekündigt. Zum Beispiel, dass er das Justizministerium auf Linie bringen will. Also nicht nur die Verfahren gegen sich selbst einstellen lassen will, sondern dass er es auch nutzen will als Werkzeug im Vorgehen gegen die politische Opposition. Er hat im Wahlkampf immer wieder von Verfahren auch gegen Kamala Harris, Joe Biden, Adam Schiff, Nancy Pelosi gesprochen. Und genau das soll Matt Gates eben umsetzen, der interessanterweise übrigens seine Anwaltszulassung mal verloren hat, weil er die Gebühren nicht bezahlt hatte. Er hat, glaube ich, keine allergrößten Chancen, im Senat durchzukommen, bestätigt zu werden. Mhm. Aber dann vielleicht ja andere, wenn er das Bauernopfer am Ende wäre. Und Pete Hegseth ist eben auch sehr umstritten. Er ist ein Mann, der eben immer wieder gefordert hat, selber auch, dass man das woke Militär abschaffen müsse, dass die Rolle der Frau nicht die sei im Kampfeinsatz und dass Frauen und Männer gemeinsam im Einsatz eigentlich eher schaden, als dass sie nützen. Das sind die Äußerungen von ihm. Er liegt damit ein Stück weit auf der Linie von Donald Trump und er soll jetzt ein Ministerium bekommen, das immerhin über 2,6 Millionen Menschen die Hoheit hat. Das sind seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Etat von 840 Milliarden Dollar pro Jahr. Und auch an ihm gibt es natürlich dementsprechend große Zweifel. Mhm.
Die letzte Besetzung, Sean Duffy, auch ein Fox News Moderator, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll neuer Verkehrsminister werden. Hat der irgendwelche regierungsadministrative Erfahrung?
Also er war Abgeordneter für etwa 9 Jahre im amerikanischen Kongress. Er kommt ursprünglich aus Minnesota. Ihm sagt man nach, dass er weiß, wie man Politik macht. Also er gehört vielleicht noch zu den Vernünftigeren in diesem Kabinett. Aber es gibt riesige Fragezeichen an der Nominierung von Tulsi Gabbard. Das ist eine ehemalige demokratische Abgeordnete, die sich auf die Seite von Donald Trump gestellt hat und der eine sehr große Nähe zu Russland und Putin nachgesagt wird, die auch Desinformation aus Russland gerne weiterverbreitet. Selbst einmal den syrischen Diktator Assad besucht hat. Also die soll Chefin der amerikanischen Geheimdienste werden, Director of National Intelligence. Und auch da haben sogar Republikaner große Vorbehalte, wie man so eine tatsächlich für so ein Amt vorschlagen kann.
Herr Spahn, Sie waren in letzter Zeit relativ viel in den USA, haben auch Kontakte in diese neue Administration, was ich erstmal gut finde, wenn man mit den Leuten redet. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Kabinett sich anschauen? Ich habe eben schon gesagt, aus deutscher Brille mag das ein oder andere sehr schräg klingen. Aus amerikanischer Sicht macht das ein oder andere durchaus Sinn, ja, wenn man über Fracking redet, wenn man sich anschaut, wie knapp die Wahlen beispielsweise in Pennsylvania waren, wo das, glaube ich, eine ziemlich große Rolle spielt, versteht man, was sozusagen möglicherweise der Gedanke dahinter ist. Wie schauen Sie auf dieses Kabinett?
Nun, die Amerikaner kriegen scheinbar, muss ja noch bestätigt werden, auch da sollten wir vielleicht erstmal abwarten.
Nicht schon klar, aber dem, was jetzt bekannt ist.
Aber die kriegen im Grunde das Kabinett, das ja auch sie gewählt haben. Also das sind ja fast alles Namen, die vorher schon mit Trump im Wahlkampf unterwegs waren, die Positionen bezogen haben, die ihn unterstützt haben, teilweise sehr, sehr loyal unterstützt haben. Also das ist erstmal das Stück weit Erwartbare und gleichzeitig das, wo man jetzt erstmal viele Fragen hat natürlich. Wie wird das? Wie werden die Dinge umsetzen? Was bedeutet das für die USA? Was bedeutet das für Europa? Und das andere sind, das haben Sie ja auch angesprochen, natürlich die Themen. Also das ist die Frage, wir sind energieautark als USA und das war ja nicht immer so. Deswegen waren ja unter anderem die USA auch im Nahen Osten so engagiert, weil sie das Öl brauchten. Das ist nicht mehr so. Wir sind energieautark, ist ein Thema, wenn man Trumps Reden zuhört, das ihn sehr beschäftigt. Und daher kommt eben auch die Frage LNG und Drill, Baby Drill und all das. Also dahinter steht jeweils ja auch, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Soweit kommen wir ja in Deutschland meistens gar nicht, weil wir immer schon bei der Empörung stehen bleiben, stehen auch ganz konkrete nationale Interessen der USA, jedenfalls aus Donald Trumps Sicht. Und ich finde es jedenfalls klug, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Die USA sind unser wichtigster Partner. Wir sind nicht sicher in Europa, als Deutschland nicht sicher ohne die USA. Viele Deutsche hören das nicht gerne. Unsere Sicherheit hängt von den USA ab. Und deswegen finde ich, so schwer das manchmal fällt, um das klar zu sagen, aber trotzdem brauchen wir am Ende erstmal ein Verständnis von dem, was da passiert, brauchen Kontakte, um reden zu können. Aber diese Kontakte müssen auch so belastbar sein, dass man eben auch Kritik äußern kann, wo Kritik hingehört.
Und wie rau da der Ton dann auch wird, Frau Winkelmann, haben wir dieser Tage mitgekriegt, ne? Wenn dann jemand wie Elon Musk, und vielleicht können wir das Foto aus diesem Flugzeug noch mal zeigen, der saß da nämlich auch mit an Bord. Und es gibt viele Bilder in jüngerer Vergangenheit, die zeigen, dass Elon Musk eigentlich überall wirklich dabei ist. Also wo Donald Trump ist, taucht neuerdings Elon Musk auf. Chef von Tesla, Besitzer von X, also jemand mit einer unglaublichen Machtfülle, reichster Mensch der Welt, von dem man auch weiß ungefähr, wo er politisch steht. Sehr libertärer Standpunkt, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wie schauen Sie da drauf?
das Wort Oligarchie reicht gar nicht mehr aus, um zu beschreiben, welche Rolle Elon Musk da jetzt spielt. Er hat ja offenbar auch familiär quasi Sohnesrolle angetreten im Clan von Donald Trump und hat sicherlich, also egal wie der Posten dann heißen wird, den er bekommen soll, dann einen überragenden Einfluss auf Trump bis zu dem Zeitpunkt, und auf den hoffen halt jetzt schon manche, an dem da die beiden gigantischen Männer-Egos aneinander geraten. Und möglicherweise wird er dann vielleicht seine Rolle auch wieder verlieren. Oder er sorgt dafür, dass Donald Trump in der Öffentlichkeit im Ansehen absinkt. Aber aktuell sieht es aus, als wäre er der Einflüsterer, derjenige, der da seine chaotisierenden Testosteron-Libertaritätsvorstellungen bei Trump noch einflüstert und dessen Tendenzen verstärkt.
Und wie überraschend, abschließend gefragt, Elmar, kam die Ankündigung, die Erlaubnis sozusagen von Biden, der Amerikaner, in der Ukraine oder aus der Ukraine heraus, Attack-Ams, die Mittelstreckenraketen, auch wenn es um Ziele im Inneren Russlands geht, jetzt freizugeben?
Also es kam natürlich sehr überraschend, zumal es dann ja auch die Diskussion hier ein Stück weit überlagert hat, auch die Berichterstattung. Aber es passiert eben aus einem bestimmten Kalkül, hören wir aus dem Weißen Haus. Es geht darum, eben klarzumachen, dass es nicht einfach so geht, dass Wladimir Putin sich Hilfe aus Nordkorea, also von einem Drittstaat, holt. Mhm. Und die große Sorge ist eben, dass wenn er hier den Westen austestet in seiner Entschlossenheit und wenn es keine entschlossene Antwort darauf gegeben hätte, dann würde Wladimir Putin in der Lage sein, nicht nur die jetzt vorhandenen 12.000 nordkoreanischen Soldaten, sondern vielleicht 100.000 oder noch mehr dazu zu holen und sie zu nutzen, um am Ende die Ukraine eben doch zu besiegen und zu besetzen. Mhm. Und deshalb dieser Sinneswandel im Weißen Haus, gibt auch andere Meinungen in der Administration, aber ein klares Signal bis hierher und nicht weiter. Wir sind bereit, entschlossen weiterhin zu handeln. Ich glaube sogar, dass das im Interesse von Donald Trump liegt. Er hat vor zwei Wochen bei seinem Gespräch mit Wladimir Putin offenbar ihn vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Und so kann man ja auch den Einsatz der Nordkoreaner sehen. Und vor dem Hintergrund verbessert das vielleicht jedenfalls eine Verhandlungsposition auch für Donald Trump im nächsten Jahr, weil Putin durch solch einen Druck, der da entsteht, vielleicht ein klein wenig doch zu dem Punkt kommen könnte, von seinen Maximalforderungen abzurücken.
Das ist interessant. Noch ganz kurz nachgefragt, Elmar. Gehst du davon aus, gehen andere Beobachter davon aus, dass das zwischen Biden und Trump abgestimmt ist?
Ich würde es nicht ganz ausschließen, weil wir wissen zum Beispiel von seinem künftigen Sicherheitsberater Mike Walz, dass er genau in diese Richtung vor einigen Wochen noch kurz vor der Wahl argumentiert hat. Und wir haben sogar das Gefühl, aber nochmal, das hier ist so ein bisschen Gerüchteküche, das Gefühl, dass er das vielleicht auch mit Xi Jinping abgesprochen hat. Er hat sich ja am Samstag getroffen oder ihn zumindest darüber informiert hat, dass das kommt, weil die Chinesen ganz offenbar auch nicht so einverstanden damit sind, dass Nordkorea Truppen zur Verfügung stellt in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.
Also Elmar, danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns bald wieder und dann wieder aus Washington, vom gewohnten Ort. Danke dir sehr, gute Heimreise. Und ich habe gerade Carlo Masala, danke dir, Elmar, in der Runde beobachtet, der mehrfach zustimmend genickt hat. Gehen Sie auch davon aus, dass das ist ja eine interessante Geschichte, also dass sogar Xi unter Umständen darüber Bescheid gewusst haben könnte?
Also ich würde das erstmal nicht ausschließen, weil was Herr Tevesen gesagt hat, ist durchaus richtig. Also China hat kein übergroßes Interesse an einem massiven Engagement der Nordkoreaner in Russland. Das ist einfach nicht im chinesischen Interesse. Von daher schließe ich nicht aus, dass die Chinesen darüber informiert waren. Es ist ja, also trotz der Überraschung, die viele Medien hatten, dass diese Entscheidung kam, muss man ja auch sehen, dass Biden über die Ankündigung ja so eine Art Eskalationskontrolle betreibt. Also Zelensky war ja sehr sozusagen wütend darüber, dass es angekündigt worden ist. Diese Ankündigung signalisiert auch den Russen, wir machen was.
Richtig.
Und es geht darum sozusagen, das hat Sullivan gestern nochmal gesagt, der Sicherheitsberater, es geht um die nordkoreanische Präsenz in Russland. Aber gleichzeitig tun wir es so, dass die Russen Zeit haben, sich vorzubereiten auf die möglichen Reaktionen. Ja, wenn man wirklich die Russen hätte überraschen wollen, dann hätte man geliefert und dann hätten die Russen sozusagen heute, wo der erste Angriff mit Attack-Ams stattfand, hätten festgestellt, dass sozusagen Attack-Ams in Russland eingesetzt werden. Das haben die Amerikaner nicht gemacht. Also von daher ist es nicht auszuschließen, dass Biden hier diplomatisch andere sozusagen zumindest darüber informiert hat, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Genauso wie es nicht auszuschließen ist, dass er Olaf Scholz im Vorfeld des Telefonates, das Scholz mit Putin geführt hat, auch darüber informiert hat, dass diese Entscheidung möglicherweise ansteht. Es geht hier auch um Eskalationskontrolle und von daher macht das durchaus Sinn.
ATACMS, ne? Army Tactical Missile Systems, ist die sozusagen die Vollversion davon. Was können die, wenn wir hier diese Bilder noch einmal sehen?
Also das sind zunächst einmal Kurzstreckenraketen. Die haben eine Reichweite...
Also nicht mal Mittelstrecke,
Kurzstrecke. Genau, die haben eine Reichweite bis zu 300 Kilometer. Die haben verschiedene Sprengköpfe drauf. Das kommt auf das Modell drauf an. Also von Sprengköpfen, die sozusagen in der Tiefe penetrieren können, bis zu Laser-Guided-Sprengköpfen oder Streumunition.
Laser-geführt, was heißt
das? Laser-geführt heißt, die sind sehr präzise. Also die gehen direkt ins Ziel. Die verfehlen ihr Ziel
nicht. Ganz genau.
Genau.
Geodaten und gehen genau dorthin, wo sie sollen.
Die müssen programmiert werden halt.
Ist schon klar.
Und da gibt es verschiedene Varianten. Jetzt ist es so, dass die Ukrainer die älteren Varianten haben. Und wir wissen nicht bei der Entscheidung, die die Administration jetzt getroffen hat, über den Einsatz von ATACMS, um wie viel es eigentlich geht. Deswegen können wir relativ wenig dazu sagen, was der Effekt sein wird militärisch, den die Ukrainer mit diesen ATACMS erzielen können. Weil die Frage ist, wie viel haben sie denn zur Verfügung? Wie viel werden denn noch kommen? Und das wissen wir halt alles nicht. Was die können, wir haben das heute gesehen, ein Munitionsdepot der Russen halt zerstören. Gefechtsstände der Russen zerstören. Das alles können die.
Ich sagen, da geht's doch nicht um die Nordkoreaner, oder? Das ist die Begründung. Aber das ist doch nicht das, was die treffen wollen. Schießt doch nicht auf arme Nordkoreaner. Du willst doch Munitionsdepots treffen. Du willst Flughäfen treffen.
Alles, um zu verhindern, dass sozusagen rund um Kursk hat Russland wohl inklusive dieser Nordkoreaner so 50.000 Mann massiert, die Kursk zurückerobern sollen.
Da können wir die Karte noch mal zeigen, damit wir wissen, wo wir uns bewegen, bevor wir gleich mal über Reichweiten sprechen.
Genau. So, wo sind die ATACMS? Die sind der zweite Kreis. Genau, 300 Kilometer.
Genau.
Das ist die Karte, die möglichen Ziele aufzeigt, die ATACMS erreichen können. Jetzt muss man aber sehen, dass die New York Times zumindest berichtet, es ist wirklich nur auf den Einsatz von Kursk konzentriert.
Reduziert. Na, also die Vorgabe.
Genau, also das ist das, was die New York Times berichtet. Es gibt seitens der amerikanischen Administration keine offizielle Stellungnahme dazu. Also gehen wir davon aus, dass es wirklich nur im Zusammenhang mit Kursk ist. Und wie gesagt, Sullivan, der Sicherheitsberater, hat gestern Abend noch in einer Pressekonferenz darauf aufmerksam gemacht, es steht im Zusammenhang mit den Nordkoreanern. Also es geht wohl nicht darum, den Ukrainern zu erlauben, in der Reichweite dieser ATACMS
die ziemlich groß ist, ne, wenn man sich das hier mal
alles
anschaut.
Zu zerstören, was da möglicherweise vorhanden ist an russischen Munitionsdepots, Kommandoständen und so weiter.
Wenn man sich das mal anschaut, ne, die ATACMS, Sie haben es eben gerade gesagt, 300 Kilometer ungefähr, Storm Shadow und Scalp, also britisches, französisches System, mehr als 250 Kilometer. Taurus, das ist natürlich interessant.
Jawohl.
Da sind wir in Deutschland, mehr als 500 Kilometer.
Der Taurus wird nicht geliefert werden. Olaf Scholz hat das so oft klar gemacht. Und er hat sich von seiner eigen formulierten Position...
Taurus würde theoretisch, da sehen wir das, Moskau erreichen, ne? Je nachdem, von wo man es abschießt.
Genau, je nachdem, von wo man es abschießt, könnte Taurus sozusagen in die Nähe von Moskau kommen. Ja, durchaus richtig.
So, und wäre Taurus sozusagen in der Lage, Flugabwehrsysteme zu umgehen?
Ja, ist Taurus durchaus in der Lage.
Also, weil das so bodennah fliegt?
Genau, Taurus sozusagen hat ein, um es vereinfacht zu sagen, ein Geländemodell reinprogrammiert und weiß genau, wo was steht. Da braucht man viele Geodaten dazu und kann die umfliegen, kann tief fliegen, kann hochfliegen, je nachdem, wie es gerade sozusagen vonnöten ist, um das Ziel zu erreichen.
Und dann bunkerbrechend?
Und dann bunkerbrechend, ja.
Das heißt,
mit den zwei Sprengladungen, also die eine kann sozusagen... Ich sag's jetzt mal ganz einfach, eine Wand durchschlagen und dann fliegt das Ding weiter. Und wenn es in einem Gebäude ist, dann macht es nochmal Bumm und das Gebäude ist kaputt.
Um dann möglicherweise das zu treffen, was man eigentlich treffen wollte.
Richtig.
So, jetzt sagten Sie gerade, wird nicht geliefert. Olaf Scholz hat das so kategorisch ausgeschlossen. Nur Olaf Scholz wird das wahrscheinlich nicht mehr lange kategorisch ausschließen können.
Weil er nicht mehr Bundeskanzler sein wird?
Zum Beispiel.
Naja gut, aber jetzt, also wir haben im Februar... diese Neuwahlen. Jetzt wird es eine Koalition geben, die wird dann vielleicht, wenn alles schnell läuft, im Mai regierungsfähig sein. Dann kann die im Juni Taurus liefern. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wir wissen alle heute nicht, wo dieser Krieg im Juni stehen wird.
Also wir hoffen, dass er dann zu Ende ist endlich.
Genau, dann erledigt sich die Taurus-Lieferung.
Klar.
Und deswegen ist jetzt erstmal die Frage, sozusagen wird die nächste Regierung Taurus liefern? Herr Merz hat sich dafür ausgesprochen. Ja, aber wie gesagt, vor Juni würde ich jetzt mal erwarten, 25 wird Herr Merz nicht darüber entscheiden können, wenn er Bundeskanzler werden sollte. Mhm. Und da kann der Krieg schon in einem Stadium sein, wo Taurus völlig obsolet ist. Das muss man ja auch mal sagen.
Könnte.
So wie der Krieg momentan aussieht, läuft er ja sehr zu Ungunsten der Ukraine. Und wenn die Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin so spärlich sind, dann ist es schwer vorstellbar, dass die Ukraine sozusagen Stand jetzt bis nächsten Juni überhaupt noch durchhält. Das muss man ganz einfach so sagen. Sie verlieren permanent im Donbass. Die Russen drücken an allen Fronten. Sie zerstören die zivile Infrastruktur. Meine Vermutung ist, Putin will bis zum 20. Januar, also bis zur Amtsinauguration von Donald Trump, so viel Fakten wie möglich schaffen, weil er danach ja erstmal gucken muss, wie reagiert diese Trump-Administration jetzt auf diesen Krieg. Und die Vorstellungen, die wir hören, die sind ja, Trump würde diesen Krieg gerne einfrieren, den Russen die Gebiete überlassen, die sie gerade besetzen. Ja. Und dann sollen europäische Truppen eine mögliche Demarkationslinie, eine mögliche demilitarisierte Zone absichern. Das ist die Vorstellung von Trump. Ob er das erzielen wird, weiß ich nicht. Mhm. Aber momentan sieht alles so aus, dass Putin halt versucht, bis zum 20. Januar Fakten zu schaffen.
Da sehen wir das nochmal deutlich. Ne? Kurs da oben auf der Karte, vielleicht können wir das mal im Vollbild zeigen und dann auch den aktuellen Frontverlauf. Das heißt, das ist Gebiet, das dann quasi weg wäre.
Genau. Und Entschuldigung, wenn ich das noch sage. Momentan verstärkt sich sozusagen, also momentan kann es sein, dass wir nochmal eine Offensive in Saporischschja erleben werden. Mhm. Wir sehen den Beschuss von Odessa. Ja, also Odessa ist noch immer ein Ziel. Wenn Odessa von den Russen erobert werden sollte, dann ist die Ukraine vom Wasser abgeschnitten. Das ist eine ganz andere ökonomische Situation für die Rest-Ukraine dann.
Für ein Land, das so sehr auf den Export von Weizen,
von Weizen über Wasser angewiesen ist.
Ja.
Und das, was jetzt passiert mit den Attackams, ist natürlich auch der Versuch, dass die Ukraine diesem Versuch Russlands Kursk zurückzuerobern widerstehen kann, sodass im Falle von Verhandlungen zumindest ein Tausch möglich ist, ein russisches Gebiet gegen, so weiß ich nicht, was anderes, ukrainisches Gebiet oder andere Zugeständnisse. Weil wenn Kursk fällt bis zu dem Zeitpunkt, wo Donald Trump inauguriert wird, dann hat die Ukraine überhaupt nichts, womit sie sozusagen in solche Verhandlungen reingehen kann.
Mhm. An diesem Punkt des Krieges, ist es nicht irgendwie tragisch, dass der Westen seine Verbündeten mit all dem, was wir an Wirtschaftskraft, sage ich jetzt einfach mal ganz neutral, zur Verfügung haben, jetzt an diesen Punkt gekommen sind, an dem eigentlich nichts mehr anderes geht, als irgendwann mal zu attestieren, okay, wir werden militärisch diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Es sind unvorstellbar viele Menschen gestorben in diesem Krieg. Ich glaube, weil darüber nicht oft geredet wird, an die 650.000 russische Soldaten. Mhm. Auf der ukrainischen Seite kennt man die Zahlen auch nicht so richtig gut. Wovon gehen Sie aus? Wie viele?
Also ich gehe noch mal von 1:1 aus.
Sie gehen von 1:1 aus?
Ja, also sozusagen vielleicht ein bisschen weniger auf der ukrainischen Seite.
Das heißt, über eine Million Menschen, die in diesem Krieg
ihr Leben gelassen haben. Ich glaube, diese Zahlen sind sehr belastbar.
Ja. Oder verwundet.
Unzählige Verwundete. Man sieht das auch, wenn man in der Ukraine insbesondere unterwegs ist, im Straßenbild. Man sieht das. Hm. Man sieht, wie buchstäblich und auch im übertragenen Sinne verwundet, schwer verletzt so eine Gesellschaft ist. Und das ist die russische übrigens auch. Das heißt, beide Völker, beide Nationen haben einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für diese Aggression. Ist es nicht tragisch, dass wir es nicht geschafft haben, durch Entschlossenheit, durch Geschlossenheit, das anders zu machen?
Wenn ich Theologe wäre, würde ich sagen, wir haben schwere Schuld auf uns geladen.
Das ist als genau Politik, der Gedanke, den ich manchmal so im Kopf
als
habe.
Politikwissenschaftler,
das ist vielleicht zu groß, aber Sie sagen es jetzt genauso.
Als Politikwissenschaftler sage ich, es ist eigentlich ein nicht erklärbarer Skandal, dass wir mit der Wirtschaftsmacht, die wir haben, angesichts sozusagen der Tatsache, dass dieser Krieg eine Bedrohung für die gesamte europäische Sicherheit und Stabilität ist. Da geht es ja schon lange nicht mehr nur um die Frage ukrainisches Territorium und die Vernichtung der Ukraine. Mhm. Es geht ja, und das wird ja jetzt als Argument wieder sozusagen von führenden russischen Vertretern wieder hochgebracht, es geht letzten Endes um eine komplette Zerstörung europäischer Sicherheitsstrukturen, so wie sie sich nach 1990 rausgebildet haben, dass wir nicht in der Lage waren, unsere Wirtschaftskraft so zu mobilisieren, dass wir eine industrielle Basis schaffen für die permanente Unterstützung der Ukraine, dass wir nicht in der Lage waren, eine Strategie an den Tag zu legen, die in mehr Bestand als die Ukraine immer nur dann zu unterstützen, wenn sie kurz vorm Kollaps gestanden ist. Das ist alles ein für mich nur sehr schwer nachzuvollziehender Skandal der westlichen Welt. Da geht es gar nicht allein um die Bundesrepublik, da können sich alle sozusagen zusammentun. Man hat da versagt. Und man ist noch immer dabei zu versagen.
Ja, und nur letzter Gedanke noch. Es ist ja auch die klare Botschaft, trotz Helsinki, trotz Charta von Paris und allem, was da war, es lohnt sich wieder, in Europa den Versuch zu unternehmen, ernsthaft Grenzen zu verschieben.
Naja, ich würde ja sogar noch weitergehen. Also ich würde ja sogar noch weitergehen zu sagen, das Signal, es gibt zwei Signale, die möglicherweise von diesem Krieg ausgehen könnten, die sozusagen in Zukunft uns große Kopfzerbrechen bereiten werden. Das eine ist, weltweit, Angriffskrieg lohnt sich. Nicht nur in Europa so, Grenzen genau. zu verschieben, sondern wie soll ich denn jetzt sozusagen einen anderen Staat, der einen Grenzkonflikt hat und der militärisch stärker ist, wie soll ich dem denn jetzt sozusagen glaubwürdig machen, dass das ein No-Go ist, wenn wir es den Russen durchgehen lassen? Und das zweite ist, viele Staaten werden sich möglicherweise überlegen, dass man nicht angegriffen werden wird, wenn man Nuklearwaffen hat. Also es könnte noch mal eine neue Runde der Proliferation einleiten. Und ich meine, die Eindämmung der Proliferation ist eine der großen Erfolgsgeschichten in der internationalen Politik. Also wir sind von einem Nuklearstaat, USA, 45, auf 9 hochgegangen, 2024. Das finde ich sozusagen ist wenig. Wenn wir in 10 Jahren 15 haben, dann wird dieses ganze nukleare Management wesentlich schwieriger und gefährlicher. Das könnte eine Folge dieses Krieges sein. Und das Dritte ist, dieser Krieg stärkt diese Allianz der Autokraten, Russland und China. Die werden, wenn Russland gewinnt, sich berechtigterweise sozusagen auf der Siegerstraße in diesem ganzen Kampf, den wir erleben seit ungefähr einer Dekade, nämlich um den Kampf um eine neue Weltordnung, werden die sich berechtigterweise auf der Siegerstraße sehen, weil wir es nicht geschafft haben, in dieser zentralen Frage einem Aggressor Einhalt zu gebieten.
Frau Winkelmann, Deutsche. Politik, deutsche Innenpolitik und auch, weil Herr Spahn da ist und wir ihm gleich mal auf den Zahn fühlen wollen, was sozusagen käme, was es bedeuten würde, wenn die Union in eine Regierungsverantwortung kommen würde. Wird die auch schmutzig in der deutschen Politik? Wie schauen Sie auf die Enthüllungen rund um die Vorgänge, zum Beispiel FDP? Die Frage, wie sehr hat man das eigentlich geplant, was da passiert ist? Ich fand es irgendwie interessant, dass Christian Lindner sich dieser Tage vor Journalisten hinstellte und sagte, wo ist eigentlich die Nachricht? Und Kollegen sowohl der Süddeutschen als auch der Zeit insbesondere sehr, sehr klar recherchiert, dass es diese Pläne, aus dieser Regierung auszutreten, offenbar schon so lange gibt, dass es schon fast an Sabotage grenzt, wenn man das mal liest.
Ja, so wie auch das Verhalten der FDP und namentlich Lindners in der ganzen Zeit bereits an Sabotage grenzte. Ich glaube, jetzt im Rückblick kann man sagen, dass de facto sozusagen das, was in Berlin die Spatzen von den Dächern pfiffen den ganzen Sommer, eben genau so war, wie es gerüchteweise umging. Christian Lindner plante den Austritt aus der Koalition, und zwar im Rahmen einer sozusagen maximalen Provokationskampagne. Nun werft mich endlich raus, damit ich mich gerieren kann als der Held, der quasi das Land von der Ampel erlöst und dadurch die entscheidenden 2 Prozentpunkte bekomme, um nochmal über die 5% bei Neuwahlen zu kommen. Und man kann jetzt sagen, obwohl ihm Olaf Scholz dann diese Inszenierung zerschossen hat, dass er darauf immer noch eine Chance hat. Also insofern hat sich die Aktion, also die sorgfältige Vorbereitung dieses Platzenlassens, hat sich möglicherweise tatsächlich auch gelohnt. Und seine etwas lustige Empörung darüber, dass Olaf Scholz nun seine Rede, die er dann am Tag auch nach der US-Wahl, also als die Nachricht des Platzens raus war, dass er die Rede vom Teleprompter abgelesen habe, erzeugt natürlich eine besondere Fallhöhe in der Sache. Also es ist jetzt eben umso deutlicher, dass Christian Lindner seine Empörung geheuchelt haben muss, angesichts der sorgfältigen Vorbereitung, ja, also die FDP längst getroffen hat.
Wenn man diese Sätze, ich habe die hier auch gehört, im Ohr hat diese gespielte Empörung darüber, dass die bösen Sozialdemokraten jetzt einfach dieser FDP, die wirklich nur besorgt ist ums Land, jetzt diese harte Ansage gemacht hat und rausgeworfen hat, weil man ja selber eigentlich unbedingt das Beste fürs Land wollte. Das fand ich interessant, Herr Spahn. Wie haben Sie darauf geschaut? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Ja, aber es ist doch, wenn ich schon den Begriff Enthüllung höre, ich meine, es ist doch offenkundig seit über 12 Monaten, eher 18 Monaten, dass diese Koalition nicht funktioniert.
Das ist nicht der Punkt.
Doch, jetzt also wollen wir mal kurz entwickeln, Herr Lanz.
Okay. Und nicht zu lang.
Nee, aber es ist doch albern, jetzt zu tun, als wäre die FDP irgendwie schuld am Ende und scheitern diese Ampel. Sorry. Ab Tag 1 der Ampel, erste große Vorhaben Olaf Scholz, Impfpflicht, Gott sei Dank nicht gekommen, hatte er keine Mehrheit in seiner eigenen Ampel. Von Tag 1, dem ersten Projekt, hat diese Ampel nicht funktioniert. Sie hat kurzzeitig zu Beginn des Krieges, da muss man auch sagen, ja, das war richtig, ist geschafft, dass wir gut durch den Winter gekommen sind, muss man anerkennen. Den ganzen Rest, Streit, Wir haben Rezession, die Wirtschaft schrumpft, die Leute haben Vertrauen verloren, massiv über 12, 18 Monate.
Alles d'accord.
Die Grünen und der Herr Bundeskanzler haben, ist auch enthüllt worden vor 2 Wochen. Der Bundeskanzler hat mit den Grünen schon im Sommer über die Vertrauensfrage gesprochen. Natürlich haben alle immer überlegt, was passiert eigentlich, wenn und möglicherweise, wenn die Ampel an was auch immer scheitert, dass sie zerbrechen könnte, ist auch seit Monaten offenkundig. Ich finde es ein bisschen, also ich will Christian Lindner, da gucke ich echt nicht mit der rosaroten Brille drauf. Natürlich haben die auch überlegt, was sie tun. Aber jetzt zu tun, dass diese Ampel allein am Finanzminister gescheitert ist und der Bundeskanzler und der Vizekanzler,
das hat hier keiner gesagt,
haben damit nichts zu tun. Ja, aber ich rede ja über die Debatte, die da gerade stattfindet, dieses Enthüllung.
So, das ist jetzt das dritte Mal. Sie stören sich offensichtlich am Wort Enthüllung.
Weil ich nichts,
was ist schlimm daran, wenn die Kollegen in dem Fall, Pausch von der Zeit, Maskolo und andere bei der Süddeutschen, wenn die einfach ihren Job machen?
Ja, aber was war denn die Enthüllung? Was genau war die Enthüllung?
Ne, damit ehrlich gesagt, also ich sage es Ihnen als jemand, in dem Fall einfach als Zeitungskonsument. Ich hatte in der vergangenen Woche den zurückgetretenen Justizminister Marco Buschmann hier sitzen. Wir haben auch ganz explizit, also einen Tag davor, explizit auch darüber gesprochen. Ich sage mal so, es ist schon im Interesse von Zuschauern, Zuschauerinnen, von Wählern, von Wählerinnen, die in diesen nächsten Wochen irgendwann mal irgendwo ihr Kreuz machen müssen, zu verstehen, ob das, was unter anderem auch hier passiert und medial auch woanders passiert, ob das wahrhaftig ein bisschen zumindest und ein bisschen echt ist oder ob das wirklich am Ende einfach nur Schmieren, Theater und Komödie ist. Ich finde schon, dass die Leute in Anspruch darauf haben, das zu erfahren.
Nee,
und das zu diskreditieren sich über den Begriff Enthüllung zu empören, das finde ich in dem Fall nicht in Ordnung. Das ist ein komisches Verständnis von Medien.
Ich habe mich gefragt, wo ist die Neuigkeit?
Also wir haben sich hier hinzusetzen und nicht nur hier, sondern auch woanders, ich sage es jetzt noch mal ganz klar zugespitzt, sich hinzustellen und zu sagen, guckt euch diese SPD an. Wir wollten wirklich das Beste fürs Land und die haben uns zum Dank dafür einfach entlassen. Wir sind da quasi Opfer. Wenn man offensichtlich selber nach vorne gerichtet schon ganz lange die Idee entwickelt hat, was müssen wir tun? Das ist der entscheidende Punkt.
Aber das stand doch alles
schon
geschrieben.
Nicht die Frage.
Ich habe schon vor 6 Monaten Artikel darüber.
Sie als Profi.
Ja gut, ich als Profi, wir alle haben lesen können, wenn wir wollten.
Aber einen Plan zu entwickeln, was musst du tun, um dieses Ding in die Luft fliegen zu lassen?
Also ich habe schon vor 6 Monaten einen Artikel darüber gelesen. Der eine plant, wie geht's darüber, wie komme ich raus aus dieser Koalition? Da reden wir doch seit Monaten drüber. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Es ist doch völlig irrelevant. Das Land schrumpft. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben Rekordinflation gehabt,
Spahn,
sind immer noch nicht raus.
Sie Jobs sagen, gehen das verloren. Das ist nicht irrelevant, Herr Spahn.
Nein.
Weil das jetzt doch um die Frage geht, ob ich diesen Leuten, die im selben Moment, wo sie wissen, dass sie diese Schmierentat im Hintergrund veranstaltet haben und dann vor den Augen der Kameras irgendwie die lamoyante, selbstmitleidige Inszenierung suchen, diese Leute sagen im selben Moment, ich bin selbstverständlich wieder da, wenn es darum geht, dem Land morgen wieder als Finanzminister zu dienen.
Ich bin sehr sicher, die Deutschen.
Und ich möchte gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe und dann auch eine Koalition mit der CDU anbietet, weswegen sich mir jetzt gerade die Frage aufdrängt, ob das der Grund ist, warum Sie so vergebungsvoll und so nachsichtig über Christian Lindner sprechen.
Mal zu sagen, die haben es alle drei vor die Wand gefahren.
Nein, stopp.
Und auch Christian Lindner hat seinen Teil daran. Das ist überhaupt nicht die Frage. Sie haben es alle drei vor die Wand gefahren. Diese Koalition hat nicht funktioniert. Es fehlte die Führung. Es waren zu viele Intrigen, zu viele Durchstecherei. Es hat nicht funktioniert. Aber das finde ich halt, haben wir seit Monaten gesehen. Und dass auch viel
Tausch. Sie das gut?
Nein, ich finde es nicht gut.
In Hollywood kriegst du dafür die goldene Zitrone oder die Himbeere oder was
aber
auch
immer. Die Leute haben es doch schon längst durchschaut. Ich meine, warum hat die Ampel eine Wahl nach der anderen verloren? Europawahlen, Landtagswahlen. Die Ampel hatte kein Vertrauen mehr. Und das seit vielen Monaten, unter anderem deswegen.
Herr Spahn, deswegen, wir sind doch gerade an einem ganz entscheidenden Punkt der ganzen Geschichte.
Deswegen können wir jetzt gerne noch eine Stunde lang darüber reden. Aber ich finde, der eigentliche
Punkt
ist...
Aber Sie finden, es ist egal?
Nein, es ist nicht egal. Aber die Leute...
Sie sagen, das ist Politik, das ist eben so ein bisschen schmutzig.
Nee, das sage ich nicht.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht doch hier um Glaubwürdigkeit. Und weltweit... Sie dürfen sofort, nur meine Anmerkung ganz kurz. Weltweit kommen Demokratien, nicht Autokratien. Der Putin hat das Problem nicht. Und Xi hat das Problem auch nicht. Demokratien, auf die wir angewiesen sind, in unserer Art zu leben, ja, wir alle wollen gerne so weiterleben wie bisher, haben das Problem von Glaubwürdigkeit.
Das und jemand stimmt, wie Kamala Harris, nur letzter Satz noch, hat in Amerika unter anderem deswegen die Wahl verloren, weil dort Wählerinnen und Wähler offensichtlich das Gefühl hatten, da sind diese Eliten, die machen das unter sich aus. Ja, da stellt sich jemand hin, der in armen schwarzen Vierteln dann plötzlich schwarzen Wählern sagt, ihr solltet jetzt mal über Krypto nachdenken und Kryptowährung kaufen, um euch für die Alterssicherung was Gutes zu tun. Und dann stellt sich raus, dass dieselbe Frau kurz vorher bei einem einzigen Abend mit Kryptomanagern 24, 25 Millionen Dollar eingenommen hat. Verstehen Sie? Das unterhöhlt die Glaubwürdigkeit von... Und deswegen ist das Wort Enthüllung für mich kein Problem, okay, kein Wort, mit dem ich ein Problem habe.
Machen Sie, wissen Sie, der andere Punkt ist aber auch, ich glaube, ja, aber Vertrauen in der Demokratie geht auch deswegen verloren, weil Dinge, die relativ irrelevant ist, uns tagelang beschäftigen und die Dinge, um die es eigentlich geht, und ich versuche es nochmal, die Wirtschaft schrumpft. Hunderttausende Jobs gehen verloren. Wir haben Krieg in Europa und gerade mit sehr trüben Aussichten, wie wir von Herrn Marsalla geschildert bekommen haben. Ich teile übrigens die Analyse ausdrücklich, insbesondere die Frage, dass wir am Anfang hätten deutlich mehr tun müssen. Wir sehen, was sich auf der Welt verschiebt. Ich meine, da ist ein G20-Gipfel und Scholz, Macron, Trudeau und Biden, vier Führer der westlichen Welt, sind eigentlich Übergangsleute, die da wahrscheinlich so richtig ernst keiner mehr genommen hat.
Das ist
die
Demokratie, ne? Würde ich an dem Punkt
ja
sagen.
Aber die Autokratien sind gerade ziemlich stark. Die Demokratien sind ziemlich unter Druck und haben gerade nicht die Führung miteinander, die sie bräuchten. Wir haben ziemlich große Themen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit etwas, was doch offenkundig war, medial seit Tagen, nämlich, dass diese Ampel seit Monaten nicht funktioniert und jeder seit Monaten überlegt hat, das war doch so, wie komme ich da am besten raus? Fand ich das gut? Nein. Ist das ein Problem? Ja. Ja. So. Sollte uns das jetzt Stunden und Tage und Wochen lang beschäftigen? Auch nein. Die Deutschen haben jetzt die Chance, am 23. Februar, in weniger als, ich glaube, 100 Tagen etwa, die Chance, nochmal neu zu wählen und dann zu entscheiden, ob sie diesen drei Akteuren, Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister, noch trauen oder ob sie ihnen nicht trauen. Genau das ist ja das, was bei dieser Wahl stattfindet. Und Tucholsky hat mal so schön gesagt, sinngemäß, die Menschen, was hat er gesagt, die Menschen verstehen nicht immer alles richtig, aber sie fühlen das meiste richtig. Ich glaube, zu der Frage, wer da welche Spiele gespielt hat, haben die meisten Deutschen schon auch ein Urteil.
Frau Winkelmann. Ist das jetzt einfach nur sozusagen so ein mediales Ding? Und wir beschäftigen uns ja auch nicht Wochen damit. Ist ja auch gerade alles gewesen. Bitte?
Eine schon fast, oder?
Ah, nö. Ich weiß nicht, Sie sind Ihrer Zeit voraus wahrscheinlich, aber wir haben das am Freitag gehört. Vielleicht, Sie wussten es wahrscheinlich vorher schon. Das könnte der Grund sein, warum Sie das Gefühl haben, dass Sie sind alles so bekannt.
Was wusste ich vorher schon?
Alles, was die FDP vorhat insbesondere. Frau Winkelmann, wie sehr beschädigt das die Glaubwürdigkeit von Politik?
Es beschädigt die Glaubwürdigkeit von Christian Lindner. Also deswegen glaube ich, wenn wir sozusagen unter normalen Maßstäben im Sinne von Lindner hätte jetzt Scholz nicht vorgeworfen, dass er vom Teleprompter ablas, als die Ampel geplatzt war, reden würden, dann hätten wir es angenommen. Jemand so Kalkulierendes, so kühl, strategisch und eigensüchtig denkendes wie Lindner wird doch wohl dann das Platzen der Ampel auch geplant haben. Aber weil Lindner eben dann an dem Abend diese Krokodilstränen weinte und so tat, als sei es jetzt ein Riesenskandal, was Olaf Scholz macht, dadurch entsteht quasi das, was man Fallhöhe nennt. Und es ist eben in der Tat dann eine Enthüllung zu erfahren, dass der Mann eben nicht so unvorbereitet war und dass seine rot gerenderten Augen dann eben Teil einer ziemlich blamablen Inszenierung gewesen sind.
Also ich hatte was nichts über die Qualität der Vorschläge, die er macht, in diesem Papier aussagt.
Ich habe im Übrigen den Eindruck, dass er tatsächlich, aber es ist nur mein subjektiver Eindruck von dem, was ich gesehen habe, persönlich getroffen war von der Art und Weise, wie Olaf Scholz persönlich, ich meine, die haben 3 Jahre zusammengearbeitet, muss man jetzt bei allem, was war. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das alles nur gespielt ist, sondern dass da irgendwie schon auch was da noch emotional dabei war. Ist aber auch nicht meine Baustelle. Aber dass sozusagen irgendwie alle ein Stück den besten Ausgang aus dieser Koalition
geschenkt
ist jetzt nicht neu, dass die FDP seit Monaten, ich meine, die Frage war doch klar, entweder die FDP setzt sich in der Sache durch, Wirtschaftswende, sie wuschelt weiter und ist politisch tot, oder sie musste da raus. So. Eins von den drei Dingen musste passieren. Das war seit Wochen absehbar. Und jetzt ist es halt Das letzte Wort.
Ich glaube trotzdem, dass dadurch eben in der Tat eine Form von Vertrauensverlust entsteht, der Gestalt, dass es uns ja auch allen eigentlich darum gehen sollte, keine weiteren Wählerinnen und Wähler weiter nach rechts außen zu treiben. Und es wird jetzt auch wieder einen Anteil von Menschen geben, die denken, wenn das alles nur Schmierentheater ist, dann wende ich mich doch mal der Rechtsaußenpartei zu, die mir bisher verspricht, dass sie irgendwie authentischer sei. Ja, und diese Gefahr sehe ich durchaus.
Ja, und wenn die Kollegen von der Zeit so berichten, die das ja Marco Buschmann, der hier sitzt und sagt, wie schwierig das alles war und so weiter, zitieren und sagen, gut, also muss man dazu sagen, Marco Buschmann hat sich, glaube ich, er selbst diese Entscheidung nicht einfach gemacht und hat ja auch damit gehadert und sagte, ich bin mir nicht sicher, ob man Verantwortung, die einem übertragen worden ist, einfach so zurückgeben kann. Finde ich einen sehr klugen, guten Satz und es passt zu seiner ganzen Art. Aber sagt eben auch, Lindner ist unser Mann, der ist unser Spitzenkandidat. Und wenn der vorne steht, dann muss der wie ein guter Schauspieler nur dann gut sein kann, wenn er wirklich an das glaubt, was er da macht, dann muss der eben seine Rolle spielen. Und da sind wir dann am Ende, da sind wir dann tatsächlich bei Hollywood. Und das hat dann irgendwie mit handfester Politik nichts zu tun. Aber Glaubwürdigkeit. Sie haben heute die einmalige Chance, Herr Spahn, einmal uns aufzuklären, wenn es um die Frage geht, wie werden Sie das machen? Frau Winkelmann hat das so schön schon mal zusammengefasst und hat gesagt, na ja gut, da hat jetzt diese Falle der Union quasi zugeschlappt mit der Klage vor dem Verfassungsgericht.
Es war keine Falle der Union, es war Verfassungsbruch der Regierung. Kurz festhalten.
Können wir auch noch mal kurz festhalten, dass genau mit dieser Art von Haushaltstricks Ihre Kanzlerin sehr lange Jahre durchgekommen ist?
Nee.
Nein?
Nee, das war was anderes. Ich war ja nur selbst Haushaltsstaatssekretär.
Aber Sie haben auch getrickst, ne?
Also, Entschuldigung, dass man nicht Schulden machen kann in diesem Jahr, um nächstes Jahr was zu finanzieren, habe ich schon gelernt bei meinem ersten Haushalt für die Stadt Ahaus, als ich kleines Ratsmitglied im Ehrenamt war, klein in Anführungszeichen. Dass das nicht geht, war doch offenkundig.
Gut, aber wir wollen es nicht so tun, als wäre das bei Ihnen alles immer ganz, ganz genau so gelaufen, wie das...
Wir haben saubere Haushaltspolitik gemacht. Wir hatten übrigens Überschüsse und haben die...
Hat auch keiner geklagt.
Hatten Wachs.
Wogegen andere hätte man Zeiten. Auch, andere Zeiten. Alles
wogegen
gut.
Hätte man auch... Ja, aber ich will immer nur sagen, weil ja die Ampel jetzt auch immer erzählt und Habeck und Co. immer die Union ist schuld, dass wir dieses oder jenes... Nee, sorry. Ihr habt einen Haushalt, der offensichtlich die Verfassung bricht, vorgelegt. Und seid dabei an euch selbst gescheitert. Das muss man der... Diese Ampel auch gelegentlich
so,
sagen.
Ja. In Kriegszeiten muss man auch mal dazu sagen und in Zeiten, in denen
auch
es nicht
da
so
gilt die Verfassung.
Ist richtig so. Und auch in Zeiten wie diesen, und wenn Sie jetzt übernehmen, gilt die Verfassung und damit auch die Schuldenbremse. Das heißt, die Spielräume für eine Regierung Merz würden im Zweifel deutlich enger werden. Gestaltungsraum, die Frage, wie bringen wir jetzt dieses Land voran? Wie ist das jetzt mit der Schuldenbremse? Halten Sie die jetzt ein oder halten Sie die nicht ein? Mir ist das absolut nicht klar, was Sie diesbezüglich vorhaben.
Natürlich halten wir die Schuldenbremse ein.
Also ja.
Die steht in der Verfassung.
Ja.
Und wir halten uns immer an die Verfassung. Also ich verstehe die Frage schon nicht.
Doch, doch.
Die Verfassung gilt, die Schuldenbremse gilt. Und die Schuldenbremse übrigens ist das Schöne, heißt ja nicht keine Schulden. So wird ja immer der Eindruck erweckt. Die Schuldenbremse sagt nur, es hängt von der wirtschaftlichen Lage ab, wie viele Schulden man machen kann. Allein dieses Jahr macht die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, an die 50 Milliarden Euro Schulden. Mit der Schuldenbremse. Okay. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das Gute eigentlich ist, man kann nicht unendlich, stellen Sie sich mal diese Ampel hätte so viel Schulden machen können, wie sie wollte. Es hätte die Schuldenbremse nicht gegeben.
Ja.
Wir hätten wahrscheinlich hunderte Milliarden Euro Schulden gesehen. Mhm. Und deswegen hat die Schuldenbremse, finde ich, gerade in den letzten 3 Jahren gezeigt, wie wichtig sie ist.
Soll ich Ihnen erklären, warum ich so verwirrt bin diesbezüglich? Mhm. Ich glaube, Frau Winkelmann geht es da ähnlich und Carlo Masala auch. Es gab schon eine ganze Weile her, Monde her, wie man sagen könnte, da hat Friedrich Merz sich ähnlich vehement wie Sie gerade für die Schuldenbremse ausgesprochen. Ich glaube, war im Januar oder so. Und wir hören einmal kurz rein. 31. Januar, glaube ich, war es. Und da klang Friedrich Merz so.
Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen des Grundgesetzes geht. Ich stelle Ihnen eine Zustimmung dazu heute grundsätzlich nicht in Aussicht. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen. Wir sagen stattdessen unserer Bevölkerung, die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen. auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden.
So. Mhm. Heißt für mich keine neuen Steuern und auch keine neuen Schulden.
Erstmal hat er gesagt, keine neuen Schulden hat er übrigens auch nicht gesagt. Die Schuldenbremse, ich sag's nochmal.
Ist schon klar.
Nee, das ist ein wichtiger.
Das ist der Kontext.
Also der Punkt ist doch erstmal ein anderer. Warum sind
mein Punkt ist ausschließlich die Schuldenbremse. Gilt das jetzt oder gilt das nicht?
Klar gilt das.
Okay, dann habe ich dazu eine Frage. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz Friedrich Merz, gerade ein paar Tage her, 13.11. hören. Das war das, was mich so verwirrt hat. Gleiches Thema, schauen Sie mal.
Ehrlich gesagt, Schuldenbremse ist ein technisches Thema, kann man so oder so beantworten. Selbstverständlich kann man das reformieren. Die Frage ist, wozu? Mit welchem Zweck? Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist das Ergebnis, es ist wichtig für Investitionen, es ist wichtig für Fortschritt, es ist wichtig für die Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein.
War kein Widerspruch zum ersten übrigens.
Gar nicht?
Nö, er hat im ersten Video gesagt.
Das ist nicht Ihr Ernst. Wir reden hier über Glaubwürdigkeit von Politik. Also, ja, Sie sagen, das ist exakt das Gleiche.
Ja.
Erklären Sie das mal.
Also erstmal die Ansage an die Ampel, dass wir den Weg, dass sie ihre Probleme lösen, anstatt zu priorisieren im Haushalt, nicht mitgehen, haben wir gesagt. Und so haben wir es auch durchgehalten bis zum Ende der Ampel, weil diese Regierung nicht willens war. Ob Bürgergeld, Heizungsgesetz, die sogenannte Kindergrundsicherung, die haben ja alles einfach weitergemacht, als hätte es keine Zeitenwende gegeben und hätten wir nicht eine neue Lage. Und deswegen haben wir gesagt, da wird es mit uns keine Änderung im Grundgesetz geben. Zweitens haben wir immer gesagt, da bleiben wir auch bei, die Schuldenbremse ist richtig und wichtig. So. Sie funktioniert. Sie gibt übrigens Luft zum Atmen, habe ich gerade gesagt, je nach konjunktureller Lage. Viel besser wäre, wenn wir wieder wirtschaftliches Wachstum hätten. Dann hätten wir auch wieder Spielraum. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Und ansonsten ist der abstrakte Hinweis, dass die Schuldenbremse natürlich, also dass man am Ende, wenn man will und Mehrheiten hätte, über alles reden könnte, ist irreales. Aber wir wollen nicht. Der einfache Punkt ist doch, wir wollen nicht.
Nee, das klang aber jetzt nicht so. Tut mir leid. Das haben alle gehört und jeder hat es genauso verstanden.
Das ist ja ein Gespräch im Gesamtkontext. Ist ja ein Gespräch im Gesamtkontext gewesen. Und der entscheidende Punkt ist, die Schuldenbremse, wie sie ist, funktioniert gut. Sie hat ihren Dienst in Anführungszeichen bewiesen in den letzten 3 Jahren. Ich sage nochmal, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Und deswegen werden wir sie beibehalten.
Okay. Frau Winkelmann. Ich glaube, Jens Spahn versteht mich nicht so ganz, aber Sie vielleicht.
Ich bin sicher, dass er Sie versteht, Herr Lanz. Ich glaube, da müssen sich keine grauen Haare drüber wachsen lassen.
Ja, da habe ich schon.
Wer Friedrich Merz im ersten Teil, also wo er im Bundestag spricht, zuhört, der weiß, da spricht ein Jurist. Und wenn er sagt, wir stimmen grundsätzlich nicht zu, dann kommt bei Juristen ja immer aber. Nicht? Also es ist ein grundsätzlich in der Bedeutung von, aber übrigens kann es Ausnahmen geben. Und er sagt dann auch im Folgenden, hier an dieser Stelle werde es keine Zustimmung geben. Heißt zu dem Zeitpunkt vom Bundestag aus. Aber natürlich weiß Herr Merz und wissen alle, die mit ihm künftig im Kabinett sitzen wollen, dass sie mit der Schuldenbremse was machen müssen und sie eigentlich umgehen müssen, wenn all das finanziert werden soll, was Herr Massala gerade verdienstvollerweise aufgezählt hat, was an Investitionen in Zukunft notwendig sein wird. Nämlich unter anderem massive zusätzliche Investitionen in die Bundeswehr und die Verteidigungsfähigkeit, was Sie ja auch gerade bestätigt haben, dass Sie dafür sind. Und wenn Sie jetzt außerdem tatsächlich noch Steuern senken wollen, dann werden sie das Geld nicht haben. Deswegen sind wir alle sehr gespannt, ob in der Union jetzt noch mehr Absetzbewegungen zu hören und zu sehen sein werden, vielleicht sogar in den kommenden Tagen, die darauf hinauslaufen, dass es vielleicht doch noch irgendeine Form von Mehrheit geben könnte, die Schuldenbremse zu reformieren. Weil darum geht es natürlich.
Ich meine in den nächsten Wochen.
Wenn Sie jetzt hier sagen, wir wollen sie nicht abschaffen, ist es ja klar, das will ja kaum jemand, wobei man auch das mit einigem Recht durchfechten könnte. Aber natürlich wird es notwendig sein, irgendwie daran zu arbeiten, dass es in jedenfalls absehbarer Zukunft eine Zweidrittelmehrheit gibt, um sie zu reformieren. Und wenn Sie mit im Kabinett sitzen sollten, dann werden Sie den Kummer auch haben, wenn es nicht gelingt. Wenn in einem kommenden Bundestag AfD und BSW zum Beispiel
eine
Sperrminorität haben, dann wird das halt nichts, aber es wird Ihnen furchtbar auf die Füße fallen.
Das heißt, das Interesse der Union muss das sein, das jetzt schnell zu regeln?
Darüber sind sich übrigens auch alle namhaften Ökonomen einig, die auch die CDU beraten. Also da wären sie alleine, wenn sie der Meinung sind, dass die Schuldenbremse nicht reformiert werden sollte, um Handlungsfähigkeit im Schatten des Ukraine-Kriegs herzustellen.
Sollte die reformiert werden oder nicht? Herr Spahn, frage ich Sie.
Die Schuldenbremse, so wie sie ist, funktioniert gut. Sie hat ihren Dienst in den letzten Jahren bewiesen.
Das war nicht meine Frage. Sollte sie reformiert werden, war die Frage.
Ich sehe im Moment keine Notwendigkeit, sie zu reformieren, weil sie gut funktioniert. Es gibt ein Thema für die Länder. Anders als der Bund haben die nämlich kein atmendes System nach konjunktureller Lage. Aber der Bund, für den funktioniert die Schuldenbremse gut. Und ich möchte gerne mal raus aus dieser Debatte. Wir reden schon wieder nur über Schulden. Das ist so dieses Habeck-Scholz. Wir können alle Probleme mit Schulden lösen.
Wachstum. Wir reden schon auch, ehrlich gesagt, dahinter über die Glaubwürdigkeit von Politik. Weil für mich entsteht hier der Eindruck, und ich glaube, den teilen ganz, ganz viele Wähler, die das gerade hören, die sagen, okay, wunderbar, da steht die Union und die versprechen mir keine neuen Steuern und die versprechen mir, sie stehen ohne Wenn und Aber zu dieser Schuldenbremse. Das heißt, Deutschland wird sich nicht weiter sozusagen auf Kosten einer jüngeren Generation verschulden. Das ist das, was ich verstanden habe, bevor ich aufgeklärt wurde, auf welche kleinen Wörtchen es im Zweifel
ankommt. Sich nicht verschuldet, dass es keine Schulden geben wird, hat keiner von uns gesagt.
Wir reden über zusätzliche, echte...
Ja, aber diese Schuldenbremse wird ja auch nie erklärt. Es wird ja immer so getan, als könne man mit der Schuldenbremse keine Schulden machen.
Geht nur darum,
die Frage
dass man
ist,
als politische
aber ja,
Botschaft
allem,
gerade
sendet. Und das ist ja das, was Friedrich Merz auch noch mal gesagt hat. Das eigentliche Problem ist doch, dass bei uns in unserem Haushalt seit 20, 30 Jahren der Anteil für Soziales, für das, was sozusagen jetzt gerade sofort gebraucht wird, ausgegeben wird, immer weiter steigt und der Anteil für Investitionen, Infrastruktur, aber auch vor allem Sicherheit eben nicht entsprechend steigt, zum Teil sogar jahreweise geschrumpft ist. Und das Missverhältnis müssen wir doch mal miteinander besprechen
das kann man
an
ja
der
so,
Stelle.
Das, kann man
das Einzige,
ja genau so
wofür aber bis jetzt immer nach neuen Schulden gerufen wird, sind vor allem konsumtive Fragen gewesen. Und deswegen sagen wir ja, dieser Haushalt muss mal vom Kopf auf die Füße. Ich meine, wir haben Rekordsteuereinnahmen. Okay. Wir geben fast so viel fürs Bürgergeld aus, wie wir regulär im Verteidigungsetat haben. 50 Milliarden jeweils. Das sind doch keine Verhältnisse, die zusammenpassen, wenn gleichzeitig Zeitenwende, Krieg in Europa, wie wir gerade gesehen haben, wenn das alles irgendeinen Sinn haben soll,
Spahn,
muss man doch mal schauen, wie man diesen Haushalt anders gestaltet.
Das ist aber eine andere Debatte. Und
ja,
das
eben.
Kaufe ich auch sofort. Das ist nicht das Thema, Herr Masala. Aber wie kommt das bei Ihnen an, als jemanden, der sich auch mit Verteidigung so intensiv beschäftigt? Für mich ist die Botschaft, fürchtet euch nicht, es wird euch nichts passieren. Es werden keine neuen Steuern erhoben. Es werden auch keine neuen Schulden gemacht. Wir regeln das. Wie ist ein bisschen Voodoo, aber wir machen es irgendwie.
Also grundsätzlich finde ich das generell den Fehler aller. Egal sozusagen, ob sie CDU oder SPD heißen oder FDP oder Grünen heißen. In diesen Zeiten diese Attitüde an den Tag zu legen, macht euch keine Sorgen, wir regeln das. Weil ich glaube sozusagen, so funktioniert Politik in den nächsten Jahren nicht mehr angesichts der Herausforderungen, die...
Stimme ich übrigens ausdrücklich zu.
...die anstehen. Ja, das
können
ist
Sie heute damit anfangen?
Ich gebe jetzt mal, ohne irgendeine persönliche Meinung dazu zu äußern, ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum. Wir bräuchten eigentlich einen Verteidigungshaushalt von 80 Milliarden. Der ist bei 50, wir bräuchten einen von 80. Das war die alte Diskussion um die 2%. Jetzt sind sich alle einig, also auch im politischen Raum, aber sozusagen auch in der Wissenschaft, unter Donald Trump reden wir möglicherweise über 3% Verteidigungsausgaben, wenn sozusagen Donald Trump wieder transaktional die Europäer dazu auffordern wird, mehr auszugeben. 3% angesichts der jetzigen Wirtschaftssituation sind ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 120 Milliarden Euro
ungefähr.
Bei einem Gesamthaushalt von 500 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind fast bei einem Viertel in diesem Haushalt an Verteidigungshaushalt. Ich möchte den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, ich hoffe nicht, dass die beiden Frauen Bundeskanzlerin werden bei der nächsten Wahl, also den Bundeskanzler sehen, der den Deutschen erklärt, dass ein Viertel des Haushaltes für Verteidigung draufgeht. Das finde ich eine sportliche Herausforderung, von der ich glaube, dass sie sozusagen gesellschaftlich nicht durchsetzungsfähig ist. Also sind wir parallel bei der Frage Sondervermögen wieder. Wogegen ich bin. Ich will lieber den normalen Aufwuchs. Aber dann sind wir bei der Frage Sondervermögen. Und da haben Sie völlig zu Recht darauf aufmerksam gemacht. Ein Sondervermögen für Verteidigung nochmal. Und die Leute reden so von 200 Milliarden. Möglicherweise wird mit dem nächsten Bundestag nicht möglich sein, weil AfD und BSW eine Sperrminorität haben. Und sozusagen auf 120 Milliarden Verteidigung zu gehen im Haushalt wird nicht möglich sein, weil ich glaube, gesellschaftlich wird das nicht umsetzbar sein. Kein Sondervermögen, damit fahren wir den ganzen Laden Bundeswehr vor die Wand.
So, Also wir haben ja die Situation, in Dresden fallen Brücken plötzlich in die Elbe. Wir haben das Thema, dass auf dem Arbeitsmarkt ein Drittel derer, die gerade noch in Arbeit sind, werden in den nächsten Jahren in ihre wohlverdiente Rente gehen. Und eine immer kleinere Kohorte muss dann für die Renten gerade stehen, sage ich jetzt. Das heißt, das wird schwierig, das ist wenig Spielraum. Würden Sie trotzdem sagen, also wir werden diese Schuldenbremse nicht aufweichen, das haben wir jetzt schon gehört, auch nicht für sowas wie Sondervermögen, wenn es nicht konsumtiv ist, wie Herr Masala gerade sagte, würden Sie es dann machen?
Was machen?
Aufweichen.
Ich würde mir erstmal diesen, weil Sie brechen jetzt mittendrin ab, die eigentliche Frage ist, was machen wir in einem Bundeshaushalt mit 500 Milliarden Euro? In welchen Schwerpunkten? Wie mobilisieren wir übrigens auch privates Kapital für Infrastrukturinvestitionen? Es muss ja nicht alles schuldenfinanziert der Staat investieren. Zum Beispiel der Netzausbau für die Energiewende wäre gut, wenn es weitestgehend mit privatem Kapital finanziert wird. Da reden wir immerhin über 200-300 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Es ist ja immer eine Frage des Rahmens, den ich setze und der Instrumente, die ich nutze, um Dinge auch anders finanzieren zu können. Und der eigentliche Schlüssel einer älter werdenden Gesellschaft, die wir nun mal sind, wir sind eins der ältesten Länder der Welt und das wird sich noch so weiter fortentwickeln, ist der Schlüssel ist Wachstum. Also ohne wirtschaftliches Wachstum wird das alles nicht funktionieren. Und deswegen besorgt mich eins viel mehr, dass in Deutschland Bestsellerbücher sich mit Schrumpfen beschäftigen, Schrumpfen fürs Klima und so ein Zeug. Und dann sage ich mir, sag mal Leute, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie soll das alles gehen, was Sie beschreiben, was wir besprechen, ohne dass wir wirtschaftliches Wachstum haben? Und zum wirtschaftlichen Wachstum gehört die Industrie, vor allem bei uns Chemie, Automotive, Maschinenbau. Da sind wir stark, da haben wir Hunderttausende und Millionen Jobs, die auch den Rest maßgeblich mitziehen und mitfinanzieren. Wir sind Exportnation. Wir sollten uns mal auf diese Fragen wieder stärker konzentrieren und drüber nachdenken, wie wir den Stand... Also ich meine, nur mal um über Kohle zu reden, Geld. In den letzten 3 Jahren sind netto 300 Milliarden Euro aus Deutschland abgeflossen, die nicht in Deutschland investiert wurden, sondern aus Deutschland raus im Ausland. Stellen Sie sich mal vor, diese Investitionen hätten in Deutschland stattgefunden, weil man gesagt hätte, das ist hier ein guter Standort, wie anders die Lage wäre. Und das ist der entscheidende Schlüssel.
Okay, dann die Frage, eng mit dieser Standortfrage verknüpft ist ja die Frage der Steuern. Wie ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie den Spitzensteuersatz sozusagen, das Limit anheben. Im Moment beginnt ja der deutsche Spitzensteuersatz schon bei, glaube ich, knapp über 60.000. Sie sagen, das soll bei 80 ungefähr sein, oder habe ich Sie da falsch verstanden?
Das ist das, was, also ab wann es gilt, meine ich.
Ja, wann es gilt.
Genau, soll später gelten, ja.
Das heißt, wie groß ist die Lücke, die dadurch entsteht?
Und dieser sogenannte, es ist ja immer die Frage sozusagen, wie Sie die Kurve machen. Und dieser sogenannte Mittelstandsbauch, wie es dann immer heißt, dass wir eine sehr, sehr starke Steuerbelastung haben für die mittleren Einkommen. Das häufig sich übrigens auch die Überstunde nicht wirklich lohnt, wenn die oder die zusätzliche Arbeitsstunde aus Teilzeit raus, weil die Leute sehen, netto bleibt gar nicht so viel übrig. Wenn man das verändern will, muss man was an der Steuerkurve, am Steuertarif machen, sozusagen wie steil und ab welchem Einkommen was.
Genau.
Und das wollen wir tun, ja. Wie wir es detailliert machen, das werden wir auch rechtzeitig vor Wahlen
noch Geld natürlich.
Darauf eingehen.
Schließen Sie dennoch Steuererhöhungen aus?
Es ist jetzt, damit ich jetzt hier nichts sage, was Sie mir dann zu Recht in 3 Jahren wieder vorhalten, was ist mit Steuererhöhungen gemeint?
Steuererhöhungen?
Also dass sozusagen niemand in Deutschland...
Das ist nicht zu verstehen.
Naja, die Frage ist ja, werden Steuersätze verändert oder heißt das, niemand in Deutschland zahlt irgendein Euro Steuer mehr als vorher?
Okay,
Letzteres kann ich natürlich nicht garantieren. Fände ich jetzt auch nicht...
Also Sie sagen, es kann sein, dass Steuersätze erhöht werden?
Ich habe erstmal gesagt, es kann sein, dass jemand mehr Steuern zahlt als heute. Es kann sein, dass unser Ziel ist, dass viele weniger zahlen. Mittleren Einkommen, das, was ich gerade gesagt habe, die den Laden am Laufen halten, weniger zahlen. Wir müssten eigentlich auch die Sozialabgaben senken. Die machen 42% haben wir mittlerweile. Mhm. Kann ich dafür garantieren, dass nicht insbesondere bei den ganz hohen Einkommen auch mal jemand mehr zahlen muss? Nein, würde
also
ich auch nicht.
Reichensteuer? Ich will das nur verstehen.
Die
Leute wollen ja wissen, was sie wählen demnächst.
Und
deswegen frage ich so
konkret. Deswegen werden wir ja auch, und das werde ich jetzt nicht heute Abend bei Ihnen machen, so gerne ich hier bin, werden wir ein Steuerkonzept aus unserer Sicht, dass das Thema Einkommensteuer, Unternehmensbesteuerung berücksichtigt, auch noch vorstellen. Aber das mache ich nicht heute Abend, sondern rechtzeitig vor der Wahl.
Vor der Wahl, ja. Aber jetzt ist ja vor der Wahl. Also nur mal, um den Pfad klar zu machen. Sie müssen ja... Trump sagt, die Unternehmenssteuer geht runter von 21 auf 15%. Damit lockt er Unternehmen
wir müssen, faktisch, wir haben ja ein Zusammenspiel von Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer jetzt bei den Nicht-Personengesellschaften. Genau. Viele Unternehmen in Deutschland sind ja Personengesellschaften, aber bei denen, die eine GmbH sind oder eine AG, wir müssen unter 25%. Wir sind schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Die USA haben gesenkt, viele unserer Nachbarländer haben gesenkt. Genau. Wir müssen runter.
Wo wollen Sie landen ungefähr?
Unter 25%. Ziemlich exakt auf 25, um genau zu sein.
Da wollen Sie landen, mhm. Okay. Und Einkommenssteuer bleibt da, wo sie ist?
Die ist ja, das ist ja die Kurve, die ich gerade genannt habe. Wollen wir für weite Teile der Bevölkerung senken.
Ja. Okay, und ganz oben, also für welche Teile nicht?
Für die Teile, für die Teile, die gut verdienen. Ab wann ist gut verdienen, das stellen wir Ihnen
jenseits alles rechtzeitig von 80.000 Euro oder wo ist gut verdienen? Wo
Moment, beginnt Im Moment Union? Beginnt die Reichensteuer, die sogenannte, bei 250.000. Die haben wir übrigens mit eingeführt, Große
ich weiß,
Koalition.
Ich weiß, und wollen Sie dieses Limit beibehalten oder
die Frage
darunter
ist,
gehen?
Das Problem ist ein bisschen, warum ich jetzt wieder zögere. Weil Sie sagen dann wieder, Sie sagen mir nicht, was ist. Ich weiß halt nur, wenn ich jetzt Ihnen an der falschen Stelle Ja oder Nein sage, macht Ihre Redaktion daraus die große Tickermeldung, sparen für Steuererhöhung. Dabei will ich eigentlich für zig Millionen Menschen im Land...
Fake News machen wir nie.
Nach den Nien, genau. Dabei will ich eigentlich für Millionen Menschen im Land die Steuern, wollen wir, für Millionen Menschen im Land die Steuern senken. Kann das heißen, dass für einzelne Gutverdiener mehr Steuern rauskommen? Ja. Ausdrücklich. Okay. Aber das ist nicht die Hauptheadline. Also dann lassen Sie jetzt auch die Tickermeldung weg. Wir wollen Steuern senken. Das muss die Tickermeldung sein.
Gut, das Schöne ist, dass wir in einem Land leben, in dem Sie nicht vorschreiben, was die Tickermeldung ist.
Das stimmt. Gute. Das soll auch so bleiben.
Ich wollte gerade sagen, das wollen auch Sie, dass es so bleibt. Absolut. Ganz genau. Und das glaube ich Ihnen auch. Aber das heißt, Sie wollen sozusagen Steuern oben erhöhen.
Zumindest nicht senken.
Okay. Es gab mal so eine schöne Idee und es ist ein schöner Zufall, dass Sie heute hier sitzen, von Ihnen 10% Erbschaftssteuer auf alle und auf alles. Und die ist dann auf wundersame Weise, ich habe heute schon mal Voodoo gesagt, aus dem CDU-Programm wieder verschwunden. Warum?
Die ist nicht aus dem CDU-Programm verschwunden, die war gar nicht drin.
Aber Sie hatten diesen Vorschlag.
Wir haben Konzepte durchgeschrieben.
Sie?
Wir?
Sie.
Ja, bei wir bin ich ja Teil davon.
Sie, aber ganz konkret Sie, die Idee kam von Ihnen.
Wir heißt sinngemäß andere und ich.
Ja, ja, wir. Also Sie und ein paar andere.
Andere und ich, auch ich. Das ist aber auch manchmal hier. Jedenfalls haben wir, andere und ich, verschiedene Optionen durchgespielt. Wie gehen wir mit der Erbschaftssteuer um? Warum? Erstens, es steht ein Verfassungsgerichtsurteil. Leider wird ja in Deutschland das meiste über Rechtsprechung irgendwann politisch entschieden. Ich fände politische Entscheidungen besser, aber egal. Ein Verfassungsgerichtsurteil zur jetzigen Erbschaftssteuer aus. Die jetzige Erbschaftssteuer ist sehr bürokratisch. Insbesondere bei Firmenübergängen sind das meterweise Aktenordner, um irgendwie was rauszufinden. Sie ist auch nicht an allen Stellen fair. Wer irgendwie von der Tante ein Häuschen erbt, zahlt Erbschaftssteuer. Wer ziemlich viel Geld an anderer Stelle erbt, zahlt sie nicht. Das hat immer was mit Gestaltung und anderem zu tun. Und sie ist auch nicht besonders transparent, wer warum was zahlt. Ich finde übrigens, gerade bei der Erbschaftssteuer ist die Frage, keiner von uns hat sich aussuchen können, in welche Familie er hineingeboren wird. Das ist jetzt ja keine Leistung, das ist Zufall. Ich finde Erbschaftssteuer schon was auch mit meinem Gerechtigkeitsempfinden
zu tun hat. Also könnte man machen.
So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das so, dass es möglichst unbürokratisch, fair und nachvollziehbar ist. Und da finde ich jetzt so einen einheitlichen Satz auf alles mit hohen Freigrenzen, damit ich das Haus von den Eltern zumindest mal erben kann, ohne gleich es verkaufen zu müssen, finde ich eine gute Lösung. Wir haben nur ein Problem und das ist tricky, schwierig zu lösen. Das Problem ist aber wichtig für Deutschland, für die Wirtschaft. Das sind die Familienunternehmen, die in die nächste Generation natürlich gehen können sollen, ohne Substanz zu verlieren und ohne, dass die Erben das Unternehmen verkaufen müssen, um die Steuer zu zahlen. Und der Teil ist nicht einfach zu lösen. Und meine Erfahrung ist, ehrlich beschrieben, in einer Zeit, wo die Wirtschaft schrumpft und sich die Unternehmen gerade ziemliche Sorgen machen, wie es überhaupt weitergeht, ist keine gute Zeit, um über Erbschaftssteuer zu diskutieren. Die Erfahrung musste ich machen.
Deswegen ist das Ding
Verschwunden ist es nicht. Das Thema kommt. Das Verfassungsgerichtsurteil wird ja kommen. Und deswegen denken wir weiterhin nach. Aber wir machen es erstmal, andere und ich, denken weiter nach.
Okay, bevor wir gleich Frau Winkelmann fragen, wie sie das alles so einordnet, also wo sparen Sie jetzt? Ich habe es noch nicht verstanden. Sie müssen ja Geld irgendwo herholen. Allein der Bedarf, den Carlo Masala gerade angemeldet
hat. Also wir fangen an, wir sorgen dafür, dass es wieder Wachstum gibt, macht einen wichtigen Unterschied. Das Zweite ist, haben wir auch schon gesagt, Veränderungen bei den Sozialleistungen, insbesondere beim Bürgergeld.
Wollen Sie 10 Milliarden einsparen?
Wollen wir bis zu 10 Milliarden einsparen? Nach dem einfachen Motto, wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Also es geht um diejenigen, die erwerbsfähig sind, das ist wichtig, die können und die ein Angebot bekommen. Ist auch wichtig. Wenn kein Angebot da ist, klar. Aber wer ein Angebot bekommt, und das sind jetzt nicht nur diese relativ kleine Nummerzahl, wie immer Sie es nennen wollen, von, was heißt es immer, 10.000, 17.000, darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja generell darum, wie ist eigentlich das Signal, wenn man Arbeit angeboten bekommt, annehmen oder nicht annehmen. Genau. Ich habe gestern noch mit einem Jobcenter-Mitarbeiter bei mir daheim in einer kleinen Gemeinde telefoniert, der sagt, wir haben ja mittlerweile 60% Migrationshintergrund im Bürgergeld, der sagt, Herr Spahn, die Leute können manchmal gar nicht glauben, dass wir ihnen einen Bescheid übergeben, 12 Monate mit solchen Summen, die es dann hier in Deutschland eben tatsächlich gibt. Insofern ist die Frage, ist die Leistungshöhe für die arbeiten könnten, richtig? Wir finden nein. Das Thema Heizungs... Sie wollten ja wissen, wo wir sparen. Thema Heizungsgesetz...
Ganz kurz, wie weit gehen Sie da runter, wenn Sie sparen wollen? Sie sagen, wir müssen da sparen.
Wenn jemand Arbeit angeboten bekommt, nicht annimmt, obwohl er arbeiten könnte, Richtung Null. Null.
Null.
Null. Das ist der Plan, ja.
Wovon lebt er dann?
Vom Arbeiten.
Sie haben ja gerade beklagt, dass so viel ausgeklagt wird in Deutschland.
Wir haben das erarbeitet.
Wir haben das erarbeitet
und auch vorgestellt, übrigens in der Pressekonferenz mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundessozialgerichts. Insofern mit jemandem, der viele dieser Urteile selbst mit verfasst hat.
Sie sagen, das geht.
Und der sagt, wenn Sie ein Angebot machen, und jemand nimmt das Angebot nicht an, kann man rechtlich unterstellen, dass er nicht hilfsbedürftig ist und damit auch die Leistungen entsprechend kürzen. Immer wichtig, jemand muss arbeiten können und er muss Angebote bekommen. Dann können sie auch, genau wie übrigens in den allermeisten europäischen Ländern, ist das die Rechtslage. Wir in Deutschland kriegen dieses einfache, wie ich finde, mit gesundem Menschenverstand zu erdenkende, wer arbeiten kann, aber es nicht will, obwohl er ein Angebot bekommt, sollte ich doch nicht darauf verlassen können, dass die anderen zahlen. So, dann wollten wir beim Sie wollen ja wissen, wo wir sparen. Heizungsgesetz zurücknehmen, Habeck'scher Art. Allein in diesem Jahr 20 Milliarden Euro. Immerhin schon fast ein halber regulärer Verteidigungsetat schon wieder. 20 Milliarden Euro nur für Heizungsförderung, weil man des Volkes Zorn in den Griff bekommen musste nach diesem Heizungsgesetz. Da kann man die Summen mindestens halbieren, mindestens 10 Milliarden.
Das heißt, Förderung fällt weg, schlicht und ergreifend.
Ja, aber das Heizungsgesetz fällt ja auch weg. Das wollen wir ja gleich mit abschaffen. Ja. Die Förderung wird mindestens halbiert.
In 20 Jahren ungefähr, das haben Sie mit unterschrieben und auch beschlossen, muss Deutschland klimaneutral sein. Wie wollen Sie das machen?
Ja, sicherlich nicht mit einem Heizungsgesetz à la Habeck. Zwang, alle nur auf Wärmepumpe oder Fernwärme. Ja,
mich interessiert nicht Habeck, wie nicht, sondern wie machen Sie es?
Indem wir den Menschen die Option geben und auf unterschiedlichem Weg dahin zu kommen. Übrigens, ein Grundsatzstreit in dieser CO2-Politik ist, gehe ich immer auf die 100%, die ich am Ende haben muss, oder bin ich pragmatisch auf dem Weg dahin? Was meine ich damit? Zum Beispiel Hybridlösungen im Bestand, also in Wohnungen, Häusern, die schon da sind, die Gasheizung, die schon da ist, zu kombinieren mit einer Wärmepumpe und nicht 100% Wärmepumpe, spare ich massiv am Investitionsbedarf. Warum nicht bei mir der Haus im Elternhaus steht eine Ölheizung, seit ich denken kann, steht da ein Öltank. Warum sagen wir nicht, wir fangen mal an mit 5 oder 10% Beimischungspflicht von klimaneutralem Öl, grünem Heizöl. Das wächst dann langsam hoch. Dann sparen wir schon ab übernächstem Jahr CO2-Emissionen und nicht irgendwann in 10 oder 20 Jahren. Also ich würde mir etwas mehr Pragmatismus wünschen, sodass wir insgesamt schneller beginnen, CO2 zu reduzieren und nicht alles immer schon auf die 100% in 20 Jahren teuer ausrichten. Dann glaube ich, behält man auch die Leute mit dabei.
Das wird dann funktionieren mit der Verpflichtung zur Klimaneutralität?
Das funktioniert übrigens überhaupt nur, weil Sie gerade die USA vorhin und Trump ansprachen. Das Ganze funktioniert überhaupt nur, wenn ein großer Teil der anderen Wirtschaftsnationen der Welt mit uns diesen Weg geht. Also dass wir in Deutschland den Weg ganz alleine gehen und keiner geht ihn mit uns, macht weder fürs Klima Sinn noch für unsere Industrie. Und deswegen werden das sehr spannende Jahre werden. Ich möchte, dass wir diesen Weg auf der Welt gemeinsam gehen. Aber wir werden miteinander darüber reden müssen, was machen wir eigentlich, wenn die USA den Weg nicht mehr mit uns mitgeht. Übrigens die polnische Regierung gerade die Frage stellt, ob das mit dem Wärme- und Verkehr, CO2-Handel, Preishandel auf der europäischen Ebene ab 2027 wirklich so eine kluge Idee ist. Also wir werden noch gerade einige überzeugen müssen, sehr überzeugen müssen, mit uns den Weg zu gehen. Denn dass wir unsere Industrie abschaffen, während der Rest der Welt den Weg nicht mitgeht, finde ich auch keinen klugen Weg.
Okay, Frau Winkelmann, ganz kurz abschließend noch gesagt, was bedeutet das?
Womit Herr Spahn gerade gesagt hat.
Gemeinsam gehen, also die Amerikaner gehen jetzt wieder sozusagen den alten Weg, die Chinesen gehen einen ganz anderen Weg. Also jede erfolgreiche Klimageschichte im Moment ist tatsächlich eine chinesische Geschichte, muss man mal sagen an dem Punkt. Die Erneuerbaren boomen ja unglaublich.
Aber das Wichtige ist
eine chinesische Geschichte.
Ja, aber in China, das Verrückte ist ja, der Ausbau der Erneuerbaren der letzten Jahre auf der Welt wie in China hat vor allem den zusätzlichen Energiebedarf gedeckt. Das heißt, also das hat gar nicht fossil ersetzt, sondern es hat zusätzlichen Bedarf gedeckt.
Wir brauchen unfassbar viel Energie, ist richtig. Frau Winkelmann,
wie wird das gehen? Und trotzdem haben Sie gerade gesagt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz de facto für Sie nicht mehr gilt.
Das habe ich nicht gesagt.
Wenn Sie jetzt sagen, wir werden nur so viel Klimaschutz machen, wie andere Leute auch machen, dann gilt die Rechtslage, die unter einer CDU-Kanzlerin beschlossen wurde, dann für Sie nicht mehr. Sie scheinen es nicht mehr anzustreben, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist. Und ich habe das Gefühl, dass die CDU dieses Ziel längst aufgegeben hat. Und Sie verweisen jetzt sozusagen darauf, dass weltweit auch zu wenig geschieht. Das mag sein, aber die deutsche Verpflichtung kündigen, sondern die ist auch auf.
Nein, ich sage nur, die deutsche Verpflichtung werden wir nur durchhalten können, mit all den Folgen, die es für die Industrie hat, für Jobs hat, für Wachstum hat, wenn andere mit uns diesen Weg gehen auf der Welt. Und wenn uns immer mehr... Und
wenn Sie nicht mitgehen, dann machen wir es auch nicht. Das ist das, was Frau Winkelmann
dann können wir es zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit machen. Wir können, also wo soll denn die Logik darin sein? Und wer soll uns eigentlich folgen, außer vielleicht die Taz? Wenn wir sagen, es ist uns völlig egal, ob wir noch Industrie im Land haben. Es ist uns völlig egal, ob wir Millionen Jobs verlieren. Es ist uns völlig egal, ob wir überhaupt noch irgendwas finanzieren können bei Rente, Pflege, Gesundheit. Es ist uns völlig egal, ob wir sonst noch irgendwelche Probleme auf der Welt lösen können. Wir gehen einfach stumpf den Weg. Und wissen Sie, was das Verrückteste ist? Das Klima ist damit gar nicht gerettet. Wenn der Rest der Welt nicht mitmacht, macht nämlich die Frage, was in Deutschland passiert, wenig Unterschied. Heißt das gar nichts tun? Nein. Natürlich wollen wir die Ambition behalten. Okay. Aber wir müssen uns dabei bewusst machen, dass die Ambition nur funktionieren kann, wenn andere mit uns diesen Weg gehen. Und den Teil, den sage ich, ja. Und wenn die Taz glaubt, dass das geht, ohne dass andere mit uns den Weg gehen...
Frau Winkelmann hat das ja gar nicht gewertet. Und ich tue das auch nicht. Aber ehrlich gesagt, so klar hat das hier noch keiner ausgesprochen. So deutlich, was das in der Konsequenz bedeutet.
Sie wollten doch vorhin Klarheit haben.
So, an dem Punkt wunderbar. Und beim nächsten Mal machen wir das noch mit der Schuldenbremse.
da bin ich auch klar.
Ja, geht so. Semi-klar.
Ich fand nicht klar.
Ja, also, ich sag mal so, das, was Ihnen gerade möglich ist an Klarheit, mehr war nicht drin. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.